Vor 2 Wochen hat die Regierung ein Grundsatzpapier zur Verteidigung veröffentlicht, das sogenannte Defense White Paper. Es setzt die Prioritäten für die nächsten 20 Jahre. Mit dabei im Beraterstab ein Deutscher, Stefan Frühling von der Australian National University in Canberra. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Dr. Frühling.
Guten Abend.
Was sind für Sie die Eckpunkte des Defense White Papers?
Zum Ersten ist da die Zusage eines Finanzplans für die nächsten 10 Jahre, der die Planungsgrundlage ist für das Verteidigungsministerium, für die Beschaffung des neuen Geräts, für Löhne, offensichtlich Investitionen in Infrastruktur und so weiter. Das ist ganz wichtig. Das hatten wir mit dem 2000-Weißbuch. Die letzten 2 Weißbücher in 2009 und 2013 hatten das nicht, was letztendlich dazu geführt hat, dass sie nur sehr kurzlebig von Dauer waren. Ein anderer wesentlicher Punkt ist die Neuausrichtung der Marine. Neue Fregatten, neue U-Boote. Die Zahl der U-Boote geht von 6 auf 12. Die Patrouillenboote werden durch ein größeres Boot, das auch einen Hubschrauberlandeplatz beinhaltet, ersetzt. Insofern, über die nächste Generation wird die australische Marine vollkommen neu aufgestellt. Das ist sicherlich in Hinsicht der Beschaffung das wesentliche Projekt dieses Weißbuchs. Und generell war dieses Weißbuch wirklich erstellt worden auf der Grundlage einer wirklich detaillierten Ausplanung der Beschaffungsplans. Der alte Defense Capability Plan war überholt, war nicht mehr abbildbar mit den finanziellen Ressourcen. Insofern ist das Verteidigungsministerium jetzt hat einfach sozusagen ein Clean Slate gemacht und sich neu aufgestellt in der zukünftigen Planung.
Warum dieses Schwergewicht auf U-Boote? Warum sind die so wichtig für Australien?
Letztendlich ist Australien eine kontinentale Insel, aber immer noch eine Insel, abhängig von sicheren Seewegen, abhängig von sicherer Kontrolle der Seewege. Wenn letztendlich im Fall der Fälle, wenn irgendwann mal ein Konflikt in dieser Region ausbricht, wird es sicher wichtig sein für Australien, die Seewege entweder zu kontrollieren oder zumindest es einem möglichen Gegner schwierig zu machen oder möglich zu machen, die Seewege zu nutzen, um Australien selber anzugreifen. Ich meine, das ist letztendlich, wenn man einen Blick auf die Landkarte wirft, erschließt sich die strategische Bedeutung der Seewege für Australien. Und die neuen U-Boote, beziehungsweise die größere Zahl der U-Boote, ergibt sich halt daraus, dass letztendlich die Region schwieriger wird in Bezug auf Bedrohungen für Australien oder mögliche Bedrohungen, sowohl in der Anzahl der gegnerischen U-Boote, die in der Region agieren, als auch in deren Qualität.
Gerade bei diesen U-Booten, den neuen, da könnte es sich um ein deutsches Produkt handeln. Wie schätzen Sie das ein, die Chancen, dass Deutschland den Auftrag erhält?
Ja, also ThyssenKrupp ist einer von 3, die an der Ausschreibung teilnehmen. Die anderen sind Japan, geführt von Mitsubishi, und dann DCNS aus Frankreich. Das Ergebnis wird Mitte des Jahres wahrscheinlich bekannt gegeben werden. Das war ein Prozess, der parallel zum Weißbuch gelaufen ist. Ich glaube, die Chancen Deutschlands sind gut, aber die Chancen der anderen beiden sind auch gut. Also generell ist das Rennen wirklich offen. Technisch und industriell haben alle 3 ihre Stärken und ihre Schwächen. ThyssenKrupp ist nicht aus dem Rennen, aber ein klarer Favorit hat sich auch noch nicht herausgeschält. Jedenfalls insofern, als das in der öffentlichen Debatte und in der Debatte in der Verteidigungscommunity hier in Canberra reflektiert ist.
Und die Chancen, dass es in Australien gebaut wird, in Südaustralien, und zwar von einem Hersteller, von dem ein ranghoher Politiker mal sagte, die können nicht mal ein Gummiboot bauen.
Ja, ich glaube, dass die Chancen, dass es in Australien gebaut sind, natürlich sehr hoch sind. Das hat letztendlich mit der innenpolitischen Situation zu tun, natürlich.
Und Sie sehen dann aber keine Gefahr, dass dann gepusht wird, dass das dann nicht korrekt gebaut wird?
Na, ich glaube, wenn sich einer der 3 Kandidaten, also ThyssenKrupp, DCNS oder Mitsubishi, darauf einlässt, diese U-Boote in Australien zu bauen, wird das nur gehen, wenn der ausländische Partner sehr eng eingebunden ist in das Management der Werften in Australien, die eigentliche Arbeit machen. Also es wird keine ausländische Firma ihren Ruf aufs Spiel setzen und nicht eng damit zu tun haben. Und das ist auch durchaus angedacht. Insofern, die Arbeit von ACSC heutzutage ist sehr viel besser, als sie noch vor ein paar Jahren war. Insofern ist die öffentliche Debatte, glaube ich, da auch noch ein bisschen hinterher der eigentlichen Entwicklung. Die ACS hat sich durchaus verbessert. Aber die neuen U-Boote würden sicherlich mit sehr viel stärkerer Einbindung, industrieller Einbindung eines ausländischen Partners gefertigt.
Ja. Ich spreche mit Dr. Stefan Frühling, Associate Professor am Strategic and Defense Studies Center der ANU in Canberra. Ja, das Defense White Paper, es sieht bis 2025, also in 10 Jahren nur, zusätzliche Ausgaben von $30 Milliarden vor und damit eine Verdoppelung des Verteidigungsbudgets auf $58 Milliarden. Sehr viel Geld und ja, Kritiker sagen, was soll das? Australien kann man doch gar nicht verteidigen, das Land ist viel zu groß. Was meinen Sie dazu?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und letztendlich die Frage, ob Australien verteidigt werden kann, ich meine, so in der generell, wenn man sie so generell fragt, es gibt halt zwei verschiedene Sichtweisen darauf. Und historisch gesehen in der australischen Selbstperzeption und in der australischen Verteidigungspolitik gibt es halt oft auch gleichzeitig halt diese zwei gegensätzlichen Stränge. Dass einerseits man sagt, das Land ist zu klein in hinsichtlich der Bevölkerung, zu groß, um aus eigener Kraft verteidigt zu werden. Oder dass man das aus eigener Kraft verteidigen kann. Daher brauchen wir halt Hilfe von Alliierten, ob das nun Großbritannien früher war oder die Amerikaner heute. Die gegensätzliche Meinung ist halt nicht gerade mit Hinblick auf genau die gleiche geografische Lage des Landes. Wir sind halt nicht in Ostasien, sondern halt noch nicht mal Teil von Südostasien. Wir sind Teil von Ozeanien. Wir sind immer noch tausende Kilometer weit entfernt von den möglichen Schauplätzen von größeren Auseinandersetzungen in Asien. Das ist halt die geografische Distanz, uns halt doch erlaubt, Australien selber zu verteidigen. Und diese Argumente haben gute Gründe auf ihrer Seite. Beide waren mal in den 70er, 80er Jahren, waren offensichtlich in der Ära des Defense of Australia Weißbuchs die Idee, dass halt Australien letztendlich aufgrund seiner Geografie ein sehr sicheres Land ist, waren wir mehr einflussreich. Ich glaube, das Pendel schlägt ein bisschen in die andere Richtung auf. Und daher kommt halt, glaube ich, auch der große politische Rückhalt zu größeren Verteidigungsaufgaben, sowohl bei der Labour Party als auch bei der Liberal Party. Das Commitment für 2% Bruttosozialprodukt ist ja von beiden großen Parteien getragen. Und letztendlich bringt uns selbst 2% des Bruttosozialprodukts ist immer noch weniger als Australien Ausgaben Anfang der 80er Jahre. Insofern ist es mehr eine Rückkehr zum historischen Normal, denn eine wirklich radikale Anstieg der Verteidigungsausgaben.
Und würden Sie sagen, also von welchem Land geht, nicht jetzt, aber vielleicht in Zukunft mal, hoffentlich natürlich nicht, aber es könnte sein, die größte Gefahr aus? Also wird es China sein, Japan, Indonesien, Indien, Russland? Wo sehen Sie eine potenzielle Gefahr?
Ich glaube, es ist eine sehr, in der öffentlichen Diskussion ist offensichtlich ein großer Aufmerksamkeit gegenüber China. Und ich meine, das ist nicht überraschend, wenn man sich anguckt, die strategischen großen Entwicklungen in Asien haben letztendlich mit China zu tun. Konflikt zwischen südostasiatischen Staaten und China über die Zukunft des südchinesischen Meeres. Die USA sind engagiert. Konflikt zwischen Japan und China über das ostchinesische Meer. Die USA sind wieder involviert. Australien ist offensichtlich in Allianz mit den Amerikanern. Insofern, China ist offensichtlich ein großer Faktor in Australiens strategischer Umgebung. Aber es ist nicht so, dass das Weißbuch letztendlich mit China auf China zugeschnitten ist. Letztendlich ist China einer der wesentlichen Gründe, warum Australiens strategische Umgebung weniger sicher, weniger vorhersehbar wird. Wir wissen nicht genau, wie andere Länder auf Chinas Ausstieg reagieren werden. Wir wissen, dass wahrscheinlich andere Länder in Südostasien, aber auch im weiteren asiatischen Raum, Indien, Japan und so, ihre Verteidigungspolitik deshalb überdenken werden. Das heißt, es wird weitere größere Seemächte in den kommenden Jahrzehnten geben. Insofern ist China einer der wesentlichen Gründe, warum das strategische Umfeld unsicherer wird und weniger kalkulierbar. Aber letztendlich ist es diese Unsicherheit und diese Unkalkulierbarkeit, dass wir nicht mehr genau wissen, wie eigentlich Asien in strategischer Hinsicht in kommenden Jahrzehnten aussieht, dass das große Problem für Australiens Verteidigungspolitik ist.
SBS Radio mit einem Interviewgast, ein dritter und letzter Gesprächsblock, Dr. Stefan Frühling. Er war im Beraterstab der Regierung für das Defense White Paper, das vor 2 Wochen veröffentlicht wurde. Ja, Sie sind also Associate Professor an der Australian National University in Canberra. Wie kommen Sie dazu, als Deutscher da im Beraterstab zu sein?
Ja, als ursprünglich Deutscher. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, meine Frau ist Australierin. Insofern bin ich in 2004 nach Australien ausgewandert, habe dann die australische Staatsbürgerschaft angenommen, hier meine Doktorarbeit geschrieben, weiterhin an der ANU geblieben und an australischer Verteidigungspolitik gearbeitet. Und insofern, es gibt nicht viele Leute, die sich akademisch mit der Verteidigungspolitik auseinandersetzen, aber andererseits ist es halt so, dass in Australien der Austausch zwischen Uni und Thinktanks und dem öffentlichen Dienst sehr viel enger ist, als man das aus Deutschland kennt. Insofern ergeben sich halt solche Möglichkeiten.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer akademischen Arbeit?
Ah, es ist akademisch, aber es ist letztendlich praxisorientiert. Also wir gucken uns halt hier im Strategic Defense Center, wir feiern dieses Jahr unser 50-jähriges im Jubiläum. Das Center hat sich halt seit 50 Jahren mit australischer Verteidigungspolitik auseinandergesetzt und halt immer auch Einfluss auf Politik und Politikrelevanz im Blickfeld gehabt. Und das macht es natürlich ein attraktives Umfeld für mich, weil ich halt daran interessiert bin, auch an Politik mitzuwirken, Politik zu beeinflussen, aber nicht unbedingt im öffentlichen Dienst selber arbeiten möchte.
Und verfolgen Sie also Kriege weltweit oder versuchen Sie das fernzuhalten, weil Sie täglich damit konfrontiert sind auf Arbeit?
Nein, also ich beschäftige mich im Wesentlichen mit australischer Verteidigungspolitik, aber ich beschäftige mich auch noch als zweites Standbein, also mit der NATO. Insofern die zweite Hälfte des letzten Jahres war ich in Europa, 4 Monate beim NATO Defense College in Rom. Im Wesentlichen geforscht, nicht unbedingt zur NATO-Partnership in Australien, sondern halt der NATO-Anpassung an Vorgänge nach der Ukraine-Krise und Unterstützung der osteuropäischen Mitgliedsländer. Insofern behalte ich schon durchaus die europäische Sicherheitsarchitektur und europäische Sicherheitsereignisse durchaus auch im professionellen Blick.
Und noch einmal, wenn Sie jetzt quasi so den Zauberstab in der Hand hätten und dem Premierminister, dem jetzigen oder auch dem zukünftigen, raten könnten, wie er oder sie Australien sicher hält, was würden Sie sagen?
Wahrscheinlich die wesentliche Überlegung, glaube ich, wie Australien sicher auch in weiteren Jahrzehnten sein kann, ist letztendlich die geografische Lage in Australiens nie aus dem Blick zu verlieren. Australien ist strategisch Teil des größeren asien-pazifischen Raumes, offensichtlich alliiert mit den Vereinigten Staaten. Aber letztendlich ist Australien am Rande dieses Raumes. Und das gibt uns auch durch rein geografische Lage halt die Möglichkeit, Australien selber nicht zu isolieren. Aber Verteidigung von Australien ist nicht nur geografisch, oder es gibt geografische Vorteile halt, wenn man sich anguckt, dass Australien halt nicht im Ostchinesischen Meer, nicht im Südchinesischen Meer liegt. Und insofern politisch die Einbindung in die asiatische Sicherheitsstruktur zu begleiten, aber gleichzeitig auch in Sachen der, wenn man sich die australische Verteidigungsausstellung anguckt, die ADF, die geografische Lage Australiens halt als halt separater Teil dieses größeren asiatisch-pazifischen Raumes im Blick zu behalten. Das ist, glaube ich, wenn man diese beiden Schienen fährt, darin liegt, glaube ich, der Schlüssel zur Sicherheit Australiens.
Und vielleicht letzte Frage, wenn Australien sich demografisch und ethnisch von der Zusammensetzung her verändert, könnten Sie sich vorstellen, dass wir in Zukunft mal mit einer asiatischen Nation alliiert sind, vielleicht sogar mit China?
Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, denn letztendlich, demografisch hat Australien schon immer Wandel ist ja eigentlich Teil der australischen Geschichte, aber ich sehe nicht, dass das unbedingt sich auch in politischem Wandel niederschlägt. Zumal auch die Frage, was eigentlich eine Allianz bedeutet. Und wir sehen halt nicht, dass asiatische Länder unbedingt Allianzen schließen. Das ist kulturell halt etwas, was die großen Allianzen, die NATO, die ANZUS, die Allianz zwischen Japan und den Amerikanern sind alle in einer Zeit entstanden, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und seitdem eigentlich nicht mehr. Und ASEAN selber hat sich nie zu einer wirklichen Allianz durchgerungen. Insofern, ich kann durchaus sehen, dass es engere Verbindungen mit Ländern in Asien gibt, auch vielleicht strategische engere Verbindungen, sehe ich das jetzt eventuell auch mit Japan herausstellt, aber als formelle Allianz, das sehe ich eigentlich nicht.
Dr. Stefan Frühling, Associate Professor am Strategic Defense Studies Center der Australian National University in Canberra. Vielen Dank für dieses Interview.